Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ist auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich.
Stammtischphase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Janik, wie geht's dir?
Ah, Nico, moin. Jetzt wieder gut. Meine Kopfschmerzen sind ein bisschen weg, die du mir eingebrockt hast. Das muss man an dieser Stelle jetzt auch einfach mal so sagen.
Ja, wir sind der transparente Podcast, Backspin Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin, schön, dass ihr dabei seid. Dieses Format lebt ja davon, dass wir jede Woche hier versuchen, eine eloquente Runde zusammenzustellen, die schlau über Dinge mit uns reden kann und vor allen Dingen auch viel Meinung mitbringen. Und dass es in meinen Terminkalender passt. Und die Leute, die mir so ein bisschen folgen, mehr mitgekriegt haben, ich habe ja am Jahresbeginn noch so ein neues Projekt gestartet, habe eine klitzekleine Agentur gegründet, die mein ganzes Leben zerfickt gerade. Sodass ich dich vor Probleme gestellt habe und du quasi, also ich deine Termine habe platzen lassen. Und so, das ist die Transparenz, die wir bringen. Und dann war deine Aufgabe innerhalb von, also war quasi, war so, also Mission Impossible Musik im Hintergrund, innerhalb von 12 Stunden bitte eine neue Folge zusammenstellen. Und was du hier abgeliefert hast, Junge, ich bin sehr beeindruckt. Und ich freue mich sehr auf die Runde, die wir heute haben. Denn,
zwei Mega-Gäste, auch an dieser Stelle nochmal on record. Das dicke Dankeschön an euch beide, dass ihr so spontan dabei seid.
Kannst du ja mal selber loben an der Stelle, das finde ich sehr, sehr sinnvoll.
Zum bisschen, ja, genau. Gast Nummer 1, direkt aus Hamburg, hier im Stammtisch, Tom Hengst, was geht? Herzlich willkommen.
Guten Tag, Freunde.
Und Gast Nummer 2, ebenfalls aus Hamburg. Schön, dass er endlich mal hier ist, weil ich erinnere mich an diese Zeit, als die U3-EP rausgekommen ist, wo hier gefühlt jede Woche, wenn ein Song gekommen ist, Nikos Songs der Woche da die Auswahl drin war. Also schön, dass du jetzt endlich mal hier bist, wir endlich mal miteinander quatschen können.
Cat, herzlich willkommen. Freut mich sehr, hier zu sein.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Herzensangelegenheit. Denn, und da ehrlicherweise ist das Schöne daran, es ist ein Thema, das wir heute quasi haben, das so offen darliegt, wie schon, also wie es eigentlich offener nicht sein kann, wenn wir hier in Hamburg sitzen, Hamburger Redaktion sind, mit Leuten aus Hamburg darüber sprechen. Aber was auch in meinen Augen mal überfällig ist, mal ein kleines bisschen drüber zu reden. Denn ich bin Kind dieser Stadt und auch von jeder Entwicklungsstufe, die musikalisch hier durchlebt wurde. Von der ersten Generation über die zweite bis hin zu den erfolgreichen und dem, was auch bis heute dann hier vorherrscht. Und das hat er ja schon, ich bin großer Fan von euren Arbeiten bei euch beiden. Aber ich glaube, Tom, du weißt das ja eh schon. Also ich erzähle das ja oft genug und leg dir damit auch viel Bürde der Hoffnung darauf, dass du hier quasi die Fahnen in den Boden rammst.
Ich mach das für dich, Nico.
Ja, machen wir mal. Dankeschön. Und deswegen hat sich Janik überlegt, dann lass uns nochmal offiziell drüber reden.
Auf jeden Fall. Wir sitzen hier 4 Hamburger zusammen.
Ja.
Alle in dieser Stadt irgendwie Rap sozialisiert. Nico, bei dir waren es wahrscheinlich die Beginner. Irgendwann später kam 187 so als prägende Figuren aus dieser Stadt. Dazwischen natürlich ganz, ganz viele andere Artists mit mega Musik. Und jetzt ist es soweit, dass irgendwie so eine, ich nenne es jetzt mal so eine neue Generation an Artists aus dieser Stadt kommt. Da gehört unter anderem ihr beide zu, aber auch ein Ansu, ein Kwame und viele, viele weitere.
Und die Liste ist lang.
Da sprechen wir diese Woche einfach mal drüber. Wie sieht eigentlich der Sound aus, der gerade aus Hamburg kommt? Welche Generationen haben euch wie geprägt? Wie seid ihr quasi zu den Artists geworden, die ihr heute seid? Und deswegen fragen wir uns nach Beginner und 187, wofür steht Hamburg eigentlich?
Und jetzt haben wir festgestellt, ihr seid ja auch ein bisschen halb unterschiedliche Jahrgänge und so, deswegen vielleicht mal offen in die Runde gesprochen. Wie habt ihr selber die Stadt Hamburg musikalisch als Fans wahrgenommen in eurem Leben? Wofür stand das? Und was waren da so die Sachen, die aus der Stadt heraus euch geprägt haben?
Ja, willst du anfangen oder was? Ja, ne, fang du ruhig an. Ich glaube bei dir, das ist eine längere Historie. Ja, also ich bin ja, wie gesagt, ich bin ja nicht in Hamburg geboren, ne? Ich bin ja in der Nähe von Hamburg in Schleswig-Holstein geboren. Hab da ein bisschen mit meiner Mom gewohnt, bin dann relativ früh nach Hamburg gezogen. Und ich hatte am Anfang gar nicht so, da habe ich das gar nicht so städteabhängig gemacht. Da habe ich einfach nur Rap gefeiert, also ne, Agro Berlin und Sammy und Azad und dieser ganze KKS-Kram und so, ne? Und dann irgendwann natürlich so habe ich gedacht, okay, irgendwie bin ich so oft in Hamburg als Kind auch gewesen. Und das war ja so wie New York mäßig, also überall Graffitis, so ne, Hip-Hop-Läden, keine Ahnung, Digga, Sir Benny Miles Jacken in jedem Hip-Hop-Laden und so.
Und das war dann, dann habe ich mich da auch ein bisschen mehr drauf, also habe ich da so ein bisschen mehr recherchiert und so. Mein Cousin hat mir viel erzählt. Und genau so, ich war halt, also fing an mit Dynamite Deluxe Alben so. Und dann kam irgendwann die ersten Sampler von 187. So, und das war für mich dann, also am Anfang war Sammy cool mit grüne Brille und sowas. Aber irgendwann war das auch ein bisschen zu, also dann, wenn man so in die Pubertät kam, dann brauchte man irgendwie auch was Hartes, ne? Und dann war 187 natürlich, kam wie gerufen, so mit den ersten Samplern und so.
Ja, ja. Die prägende Generation. Kettex, wie war was bei dir? Ich meine, du bist ja auf jeden Fall jünger Jahrgang.
Auf jeden Fall.
Aber hast du Dinge nachgeholt oder auch
auf jeden wahrgenommen? Fall. Also ich hab auf jeden Fall nachgeholt. Einiges. Aber angefangen hat es bei mir auf jeden Fall auch mit 187, so was Hamburg angeht. Da habe ich aber noch in Köln gewohnt, also in Nähe Köln. Und da war halt aber auch überall alles 187, egal wo du hingehört hast, egal wen du gefragt hast. Und dann bin ich irgendwann nach Hamburg hoch, beziehungsweise ich war eh immer schon auch in der Jugendkindheit viel in Hamburg. Und dann hat sich es einfach irgendwann ergeben, dass, also ich habe vorher schon Mucke gemacht, bevor ich dann quasi nach Hamburg gegangen bin. Und ich habe halt einfach immer Songs oder Mucke gemacht über Sachen in meinem Umfeld. Und dann ergibt sich das halt, dass man auch über die Stadt macht, in der man Mucke lebt. Und dann lernt man auch Leute kennen, die einfach Mucke machen und hört sich so rein. Aber es hat halt bei mir angefangen, auf jeden Fall mit 187. Und dann so, echt auch lustigerweise, auch Tommy auch recht früh dabei gewesen mit dem, mit Kwame und Boos und so, weißt du, wo wir so übelst viele
seit. Genau.
Topfit, genau, ja, safe. Der war auch sehr, sehr früh auf jeden Fall dabei.
Wie alt warst du da denn?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß
mal, jetzt bist du 20, bist du jetzt 20 oder?
Ja.
Ja. Ich war ja 15?
Ja, irgendwie so.
14, ja.
Ja, irgendwie so. Muss schon. Also ich glaube so mit 13, 14 war so 187 so und so Bones, so dieser, das sind die ersten Bones-Sachen auch. Und dann eigentlich echt, sobald ich nach Hamburg gekommen bin, war halt topfit.
Ja. Stimmt, Digga.
Und das ist total geil. Also ich könnte jetzt geschichtlich hier ausholen. Ich werde das aber so gering wie möglich machen, Yannick. Deswegen stelle ich dir lieber mal zwei, drei Fragen dazu.
Opa erzählt vom Krieg.
Ja, genau. Aber kann ich nun mal, weil ich die ganze Scheiße halt auch miterlebt habe. So, aber dein Bild auf diese Stadt. Holen wir das auch nochmal ganz kurz rein. Du bist ja noch ein paar Tage älter als die anderen beiden hier. Hast du auch die unterschiedlichen, nennen wir es die unterschiedlichen Färbungen von Rap aus Hamburg auch schon so für dich registriert?
Nee, tatsächlich, also auch nur im Nachhinein. Das ist relativ ähnlich zu dem, was Tom eben gesagt hat. Also als ich halt mit diesem ganzen Rap-Kram eingestiegen bin, da war halt gerade Agro-Berlin-Hype und niemand hat irgendwas anderes gehört. Natürlich habe ich auch irgendwie Sammy gehört, aber das war dann eigentlich genauso, dass es halt, ja, das war cool, aber irgendwann hat es halt irgendwie nicht mehr so, hat es mich halt nicht mehr so abgeholt. Und Beginner habe ich dann ehrlicherweise einfach nachgehört, weil als ich mit Rap-Musik hören angefangen habe, war das irgendwie sehr weit weg von dem, was ich cool fand. Deswegen, ja, so richtig so die Entwicklung miterlebt, würde ich jetzt auch nicht so sagen. Eher begleitend nachgehört und dann aber auch, klar, dieser 187-Film, so, um den bist du ja auch irgendwie nicht rumgekommen, auch wenn das jetzt bei mir nicht mehr Pubertätszeiten waren, so, aber wenn ich mich daran erinnere, damals irgendwie auf dem Splash gesehen, so, und
hast du ja, also keine halt 187-Bauchtasche?
Nee, keine 187 Bauchtasche, auch kein anderes Merch, aber gehört habe ich es natürlich.
Ja, ich finde es halt irgendwie sofern schon schön, wie sich das verändert hat. Denn schnell zusammengefasst, wenn du in die 90er guckst, ist Hamburg neben Stuttgart die Stadt, wo der mittelgesellschaftliche Straßen, der Rap sich so entwickelt, wo die Beginner herkommen, womit sie den ersten großen Erfolg haben, womit sie dann das klare Abgrenzungsprofil zu dem werden, was in Berlin Straßenrap quasi neu definiert. Und dann aber schön zu sehen, dass diese Stadt, in der wir alle leben und die ja vielleicht auch manchmal ein bisschen ruhiger ist und nicht ganz so laut und so aggressiv wie Berlin, aber ich habe einmal in einem Backstage bei einem Straßenrapper mit gefühlten 300 Jahren Knast im Backstage von jemandem den Satz gesagt bekommen, ja, das ist alles ganz schön, dass die anderen Städte so laut sind, aber denke mal dran, Nico, die müssen alle in Hamburg zum Einkaufen hinfahren. den fand ich sehr gut. Und diese Ruhe hat sich ja dann aber so ein bisschen gezeigt, dass wir auch eine härtere Seite in dieser Stadt haben, wenn es denn sein muss und wenn du eine willst. Und 187 hat das 100% definiert, definitiv, und hat dadurch ja auch die ganze Stadt, das ganze Land musikalisch geprägt.
Ich ja, 100%
entscheidend.
Also wie gesagt, es war in Köln, es war von einem auf den anderen Tag und einfach jeder Einzelne. Und ich fand es am Anfang, so den ersten paar Tage, ich fand es richtig kacke. Also ich war wirklich so, nein, so will ich nicht. Aber ich, auch das hat sich irgendwann abgesetzt und mittlerweile habe ich auch meine Songs gefunden, die ich durchaus öfter höre.
Ja, war jemand von euch, doch jetzt, das sind, die sind nicht so alt, aber 2016 auf dem Splash, Beginner, Ahnmal und Jizzes tritt auf?
Mhm, habe ich gesehen, auf der Mainstage.
Ja. Ja. Ich glaube, 2016 war ich auch da.
Es gibt
also
halt
als
diesen,
Gast, ne?
Ja, und es gibt halt diesen schönen Moment, und da, ich will ein bisschen noch hin, weil es geht ja am Ende um euch beide, deswegen leite ich dahin aber nochmal, nämlich das eine Thema nochmal auf. Es war so geil, dieser Ahnma-Song, letztes Beginner-Album 2016 kommt raus, was los, Digga, Ahnma, Jizzes in der Hook, und die Kommentare unter dem Video. Alles kam aus einer Stadt und trotzdem war es entweder, waren die Leute, ja, endlich wieder Beginner, aber was soll dieser Assi da in der Mitte? Oder, yeah, Jizzes 187, aber wer sind diese alten Männer, mit denen er zusammen Musik macht? Das war großartig und hat aber auch gezeigt, wie schnell die Entwicklung stattfindet. Und dann sind wir aber in zwei Epochen, in 30 Jahren Deutschrap. Und ich habe das Gefühl, dass dann, also dass danach so ein Vakuum entstanden ist, weil ganz viele Künstler in der Stadt waren, die ihren Scheiß gemacht haben, aber die ja natürlich nicht unbedingt jetzt das nächste Mitglied der 187 Straßenbande sein wollten, sondern sich individuell erweitern. Und auf der anderen Seite ziehen alle nach Berlin, um Mucke und Business zu machen. Und jetzt kommen wir zu euch. Warum Hamburg?
Geil. Ich habe überlegt, ob ich das als Thema nehme, tatsächlich.
Was meinst du?
Ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich das als Thema mit reinnehme noch. Weil es, also ich kann da ganz einfach zu sagen, ich habe Mucke gemacht, so aus dem Kinderzimmer und dann aus Schleswig-Holstein, dann aus Hamburg, aus der ersten eigenen Wohnung. Und dann war das so ganz, ganz schnell, dass es einfach hieß, ey, komm mal nach Berlin. Von irgendwelchen A&Rs und dann waren die so, ey, komm mal nach Berlin, mach mal hier das, mach mal hier das, komm mal nach Berlin gefahren. Und es war immer Berlin und ich fand es immer kacke. Es war einfach grau, es war regnerisch, noch regnerischer als Hamburg. Und es war halt einfach, ich weiß nicht, es war mir zu groß und zu laut und ich kannte halt niemanden. Und dann war das halt einfach nur so, ja, komm hierher. Und dann war das so ganz anders. Und es war halt einfach nicht mehr so dieses Mucke machen, wie ich es halt vorher gemacht habe, sondern es war halt so auf Zwang, so, yo, hier hast du Musik zu machen. Und ich hatte irgendwie ganz schnell das Gefühl, dass mich das auch in der Art und Weise, wie ich Mucke mache und was ich sage, einnimmt und halt auch überlegt, so, yo, wenn ich da wohnen würde, dann würde ich ja auch über dieselben Straßen und Orte rappen wie jeder andere da. So, und in Hamburg, jetzt habe ich es auch gemacht mit meiner EP, dann halt genau das Gegenteil. Einfach mal alle Orte in Hamburg, so an denen ich so halt bin, einfach so aufgreifen, weil einfach genau das Gegenteil machen.
Ja, bei mir war das eher so, bei mir, weil ich habe hier dann ja gewohnt. So, und ich war, wie gesagt, schon sehr früh immer hier. Und das war, also eine andere Stadt kommt gar nicht in Frage für mich so. Also ich muss nicht nach Berlin. So. Ich habe da auch Freunde, aber ich will ja, also ich muss da nicht sein. Einfach
ja. So. Ich find's auch schön mittlerweile so. Ich mag auch Berlin, das hat auch was. Aber ich find's auch immer schön, wieder da wegzufahren halt.
Schönste an Berlin ist die Autobahn nach Hamburg für mich.
Nee, ich wollte auch immer sagen.
Kannst du da Dinge machen, das stimmt. Ja. Aber guck mal, ihr seid ja beide so ein bisschen unterschiedlichen Ansätzen, aber dann vor allem Tom, du ja auch in einer Zeit mit dazugekommen, wo 187 all over the place war und natürlich dann auch dementsprechend ein Sound und ein Bild klar geprägt. Wenn man als junger Künstler anfängt, sich in dieser Stadt seinen Namen machen zu können, frei nach der Idee, du musst erstmal dein Home-Turf bearbeiten, du musst erstmal einen Weg finden, wie du auf dich aufmerksam machst. Wie geht man damit um, wenn eine Stadt dominiert wird von einem Sound und von irgendwelchen Leuten? Also es haben in der vergangenen Zeit auch immer alle darunter gelitten, in Anführungsstrichen, dass halt die Beginner und Sammy Deluxe da waren. Da ging danach nichts mehr. Egal,
also,
was du machst.
Man muss dazu sagen, ne, wenn ich habe ja mit Quam hier angefangen so und wir haben ja immer so Oldschool-Sound gemacht und das haben ja aber auch zum Beispiel Kalim mit den 6-Kronen-Tape, so, das war ja brutal. Das war ja als ich das erstmal gehört habe damals, ich war geflasht, weißt du, ich dachte so, wow, diese Beats sind so geil. Und dann Nate zum Beispiel, Nate und Telly und so, die hatten ja auch immer, die haben manchmal sogar Beats von früher genommen einfach und auf deren Mixtape gepackt und darüber gerappt mäßig. So, deswegen war das für uns eigentlich klar, wir können den Sound machen, den wir wollen. Und auch wenn 187 war ja so da gerade richtig am Start, Und das war eigentlich eher geil, weil die Leute haben wieder nach Hamburg geguckt, finde ich so. Oder T zum Beispiel, ne? Ace T mit Bist du down und so. Das war, irgendwie hatte Hamburg immer so ein. Hamburg hat auch das gemacht, worauf die Bock hatten, so, finde ich. Und das war, wir waren dann nicht jetzt eingeschränkt, sondern eher ganz im Gegenteil, war das, haben die Leute nach Hamburg geguckt, durch 187, durch Ace T, ne? So, und wir wussten, okay, so, wir können hier draus wachsen.
Ja, also für mich war das auch eigentlich nie eine. Also so 187 Safe, es war da, aber ich hab's halt nicht als Main-Ding gehört. Es gab noch genügend andere Sachen. Und es gab auch eine Zeit, wo ich einfach überhaupt keine Musik gehört habe. Also so, ich habe erst voll spät angefangen, überhaupt Musik zu hören. Und dadurch war das für mich einfach überhaupt keine Relevanz. Ich bin quasi da ganz anders reingekommen. Ich bin reingekommen an einen Punkt, wo es alles gab. Und ich war so, okay, es gibt alles, das heißt, ich kann alles machen. So, und am Anfang auch ganz viel Englisch gehört nur und gar nicht so geografisch auf Städte oder so, nur den deutschen Kosmos anguckt. Es war einfach nur Musik in so, keine Ahnung, halt Musik, kein Genre, kein alles ist. Und deswegen war es eigentlich, hatte ich einfach nie das Problem zu sagen, ja, ich möchte das und das sein, weil ich nicht eine Person hatte oder irgendwie ein Genre, das ich sein wollte, da wo ich hin wollte, sondern ich wollte dann einfach ausprobieren und ich habe halt einfach Mucke gemacht. Und dann ist es halt da gelandet, wo ich jetzt halt bin. Und ich werde halt von anderen eingeordnet. Ich würde mich nach wie vor nirgendwo einordnen wollen.
Das hat deine Generation kurz dazu, du zum Beispiel mit deiner Generation so, ihr habt da echt Glück gehabt auch. Oder komplett. Ich finde es schön, dass ihr das machen könnt so. Weil als wir angefangen haben, war es immer noch so, okay, man muss sich irgendwo einordnen.
Weißt komplett, du? Komplett. Es ist irgendwie ein Blessing. Aber auf der anderen Seite wirst du halt immer noch eingeordnet und dir wird immer noch gesagt, du musst dich einordnen. Also, und auch die Playlists, so, ich meine, die Playlists verwischen halt mittlerweile. Das ist halt das, was gerade extrem auffällt. Ich meine, was war das mit Für immer, aber nicht für jetzt da? War ich Deutschrap brandneu und Wilde Herzen. Und ich war so, hä? So was? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. So. Und das ist halt sehr, sehr auffällig, dass da eher so die Playlist und diese Zuordnung halt verschwimmt. Aber ich glaube, ja, es ist auf jeden Fall anders.
Ich finde es gerade ganz spannend, weil Tom, genau was du gesagt hast, ich glaube, es gab über die Jahre immer schon so ein bisschen Vordefinition, auch wofür die Stadt steht. Wenn jemand aus der Ecke kommt, dann musst du irgendwo zugeordnet werden und besagt, es vielleicht x-tes Mitglied von der 187 Straßenbande sein, vorher auch anderen Sounds entsprechen. Und das hat sich natürlich durch die Möglichkeiten, die es heute gibt und auch durch dieses Dezentralisieren am Ende vom Mucke machen aufgelöst. Trotzdem geht's ja auch immer so ein bisschen in so einer Stadt ja auch um Identität. Verspürt ihr das, auch wenn ihr beide hier nicht geboren seid, sondern hierher gezogen seid, aber verspürt ihr so eine Zugehörigkeit, nenne ich es mal, zur Stadt und zu dem Vibe, den sie hat und damit dann auch das zu repräsentieren?
Auf jeden Fall. Also ja. Ich wohne jetzt seit 11 Jahren hier so und ich bin seitdem ich 13 bin, 12 bin, halt fast jedes Wochenende hier gewesen, so 13 eher, 13, 14. So, also auf jeden Fall, ne? Das ist ja mein ganzer, so viele, viele, viele Freunde, die ich jetzt seit über 10 Jahren kenne, die sind Hamburger so. Also und Schleswig-Holstein ist von Hamburg jetzt auch nicht so weit entfernt. Also das ist ja immer noch Norden, weißt du? Und
das ist der Vorort eigentlich von Hamburg auch.
Genau, so. Und ich finde, dass das Norden, also es die Charakter oder der Charakter vom Norden ist gleich, also überall, wo du bist. So, es ist einfach kühler und die Leute sind bisschen ja, ein bisschen grummeliger, weißt du so, das ist hier, aber hier redet auch nicht, hier wird auch nicht immer so viel geredet wie in anderen Städten. Also, oder man muss sich nicht aufplustern, weißt du? So, wir sind für uns und am liebsten haben wir es alle, wenn jeder für sich ist und man kann sich Hallo und Moin sagen und Tschüss und dann ist gut, weißt du? So, was in der Musik natürlich manchmal auch ein bisschen mich ein bisschen nervt, manchmal ist halt so, dass man sich nicht gegenseitig supportet, immer so, wie andere Städte das machen. Finde ich zum Beispiel Köln ist krass so, da ist so viel Support untereinander in der Stadt, fällt mir mal. Oder Frankfurt auch, Frankfurt ist crazy, als wir bei diesem Backspin-FIFA-Turnier waren, so Frankfurt, die kannten sich vielleicht gar nicht, die saßen alle an einem Tisch, sofort.
Ja. So, stimmt. Das war schon crazy.
Und alle so Frankfurt, weißt du so, das gibt's, wenn Hamburger irgendwo in München sind, so verschieden, auf einem Festival oder was weiß ich so, dann sagt man sich nicht mal Hallo. Weißt du? Wenn es gut läuft, sagt man sich Moin und so, wie geht's? Aber Ja. So, das ist irgendwie dieser Hamburger Vibe, finde ich so.
Also ich sehe das auch auf anderen dazu, da ich habe es auch auf Festivals diesen Sommer gesehen, wo dann so diese ganze Berliner Leute waren auf einem Haufen, die ganzen Frankfurter waren auf einem, alle Kölner waren auf einem Haufen und dann Hamburg schon allein sind. Ja. Es waren immer so, es waren immer so Vierergruppen, so weißt du, und ich war so, hä?
Das ist aber cool. Aber dann nochmal vorweg von dir auch nochmal die Frage mit Identität. Also hast auch, verspürst du auch so eine
Lokalkolorit? Also ich sag eh immer, ich bin halber Hamburger, ich bin mit Elbwasser getauft. Mhm. Das ist immer meine Ausrede dafür. Ich meine, mein Geburtsort konnte ich mir nicht aussuchen. Ja. Das andere auch nicht, aber es ist auf dem Papier so. Und ich war seit meiner Geburt immer oben. Also wir hatten hier Familie und ich war seit meiner Geburt jedes Jahr mehrmals da und dann seit 7 Jahren jetzt auch im Norden. Von daher hier quasi aufgewachsen. Ich meine, ganz am Anfang kannst du dich eh nicht erinnern. Und so an alles, was mich irgendwie geprägt hat, zu dem, wer ich jetzt bin, ein Großteil davon ist halt einfach hier passiert. Und deswegen auf jeden Fall.
Ist auf jeden Fall insofern ja auch wichtig, weil du hast das eben schon richtig gesagt, Tom, es gibt eine gewisse Art, wie man ist. Das prägt sich auch in der Musik, spiegelt sich auch in der Musik wieder. Und ich merke das unbewusst. Also, Kallis, ich wusste nicht, also erstmal war mir nicht ganz bewusst, wo du jetzt zugeordnet wirst. Aber ich habe sofort gemerkt. Tom, das war bei dir wahrscheinlich am Anfang ganz genauso. Das erste Mal Song habe ich ja nicht vorher geguckt, wo du herkommst, sondern habe dann gemerkt, was durch die Mucke auch lang gemerkt. Gibt es aber, würdet ihr auch sagen, gibt es so einen typischen Sound der Stadt? Und vielleicht auch heute immer noch, obwohl es mittlerweile so vielfältig ist?
Es gibt ganz einfache Worte, die halt einfach immer wieder auffallen. Also auch so Beschreibungen von Orten, so Hafen, ganz einfach. Ich glaube, Hamburg ist die einzige Rapstadt, die mit ihrem Hafen flext mäßig. Also ich habe keinen Bremer über einen Hafen. Ja, das auf jeden Fall legitim so, aber ich habe auch noch keinen Bremer irgendwie über deren Hafen rappen hören. So.
Und,
ja, aber so, ich glaube schon, aber so soundmäßig eher sehr experimentell, eben das, was ihr eben auch schon meinte, dass Hamburg vielleicht nicht einen Sound hat und man eben nicht sagen kann, ey, das ist Hamburg, sondern, oder das, genau dieser eine Sound ist Hamburg, sondern das ist Hamburg, weil es so anders ist.
Mhm.
Also das ist Hamburg, weil man es nirgendwo anders zuordnen kann. Mhm. So würde ich sagen, okay, dann ist es vielleicht eher Hamburg.
Ja, Hamburg hat, also es gibt keinen Hamburg-Sound, finde ich so. Aber also das hast du schon gut gesagt. So, da, weil hier einfach jeder seinen Sound macht, ist das vielleicht Hamburg-Vibe. So, und nicht jeder klingt gleich. So wie in anderen Städten. Oder, ne, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob es in anderen Städten so ist, aber ich finde, Berlin hat schon einen eigenen Sound. So. Und den hat Hamburg einfach nicht, finde ich. Also es gibt Wörter, die fallen so wie Hafen oder Kiez oder Kalt oder sowas, ne? Das ist einfach so, aber Hamburg gibt uns die Chance zu machen, was wir, ja, also den Sound zu machen, wie man will, so.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, es geht so ein bisschen in die Richtung mit diesen Wörtern, die man halt so Hamburg-spezifisch benutzt irgendwie. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass viele Artists sehr, ich weiß nicht, ob man detailverliebt sagen kann, aber zum Beispiel, ich habe so gerade an Reeperbahn Kareem gedacht, der letzte, vorletzte Woche, Hafentreppe heißt der Song, glaube ich, den er da rausgebracht hat. So, das ist ja einfach ganz Nahaufnahme sein Alltag Hamburg, den man vielleicht gar nicht so komplett checkt, wenn man irgendwie diese Stadt halt nicht so im Detail kennt. Und dagegen habe ich irgendwie das Gefühl, gerade so diese alte Agro-Berlin-Zeit, was ich eben meinte, mit der ich aufgewachsen bin, da ist es halt viel allgemeiner. Jo, hier ist Berlin, wir sind die Geilsten. So, das ist dann ja auch ein bisschen das, was ihr eben aus diesen Festival-Backstages gesagt habt, so die Städte hängen halt zusammen rum. So, nach außen, wir sind die Geilsten. So, aber dann fehlt es halt irgendwie an dieser Detailtiefe, die es dann in Hamburg, glaube ich, viel mehr gibt. So, weil da jeder genau sein eigenes Ding macht und sehr unterschiedlich klingt dann.
Ich liebe das, ja. Also ich liebe das an Hamburg, Hamburger Rap, dieses detaillierte Beschreiben. So, also, weil du kannst einfach.
Also ich habe das Gefühl,
ich habe den Song von Reeperbahn Kareem auch gehört, so, und ich feiere das Todes. Es ist einfach genial, weißt du, weil einfach, du kannst eine Ecke beschreiben, vielleicht, was weiß ich, so ein Kilometer lang, so eine Straße, und du könntest darüber Bücher schreiben, ne? Also Kiez zum Beispiel. Das kannst du ja, das erzählt sich nie aus, weil es so lebendig ist und weil es immer wieder Neues gibt. Aber es gibt auch andere Ecken, ne? St. Pauli oder was weiß ich, ne? Ost, Hamburg Ost, Hamburg West, so, ne? Also es ist so, je detaillierter du das beschreibst, desto mehr, glaube ich, ist der Hörer auch davon geflasht, weil man versucht ja, ich versuche auch anders. Als Rapper, aus meiner Sicht, was ich beobachte, was Freunde mir erzählen oder so, das so detailliert wie möglich wiederzugeben, weil das einfach wie eine Geschichte ist, so, ne? Und für Leute, die nicht aus Hamburg kommen oder nichts mit Hamburg zu tun haben, so, die können das wie ein Buch lesen dann, ne? Oder wie ein, ja, so.
Ich glaube auch, Hamburg ist einfach eine sehr, sehr eigene Stadt und hat einen komplett eigenen Vibe. Also komplett, egal wo du in Deutschland bist, Hamburg ist anders. Und ich glaube, das hörst du halt auch dann in der Musik. Also es ist auch vielleicht einfach noch nicht so auserzählt. Ich meine, Berlin ist auch einwohnertechnisch und rappertechnisch vielleicht nochmal deutlich mehr. So, dass da einfach viel mehr Leute über dieselben Orte erzählen und dass einem das dann einfach irgendwann auserzählt vorkommt. Aber Hamburg ist einfach, ja, wie Tommy halt meinte, es ist halt einfach, man kann es nicht auserzählen. Wenn du 100 Meter über den Kiez läufst, kannst du 15 verschiedene Storys erzählen. So.
Nochmal eine Rückfrage, Stichwort Netzwerk. Ihr habt ja eben über diese Backstage-Situation gesprochen, aber es ist ja tatsächlich so, ihr, also Tom, du gehst ja auf Tour, Catlix, du bist mit am Start. Also heißt es ja schon, Hamburg spricht ja doch untereinander mit sich und hängt nicht nur irgendwie alleine rum. Heißt das, ihr habt auch quasi Bock, das vielleicht ein bisschen anders zu machen als andere Generationen? Mehr Hamburg-Netzwerken, wieder das Ding zusammen auf die Karte bringen? Oder was ist da so die Intention bei euch?
Auf jeden Fall. Anso zum Beispiel macht das, da hat er jetzt sich irgendwie so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, oder?
Ich würde sagen, also, Hamburg ist die neue Hauptstadt, haben die das so ein Kollektiv?
Nee, das danach war noch irgendwas. Hamburg hält zusammen oder sowas. Irgendwie so, da hatte ich ein Shirt gesehen, so. Und ich finde das auch, also ich würde es geil finden, wenn das so geht, aber ich bin natürlich auch nicht frei davon. Ich bin halt dann auch in meiner Bubble. So, und dass ich jetzt auf dich gekommen bin, das war halt auch, weil wir geschnackt hatten bei da in Berlin. So, wir haben uns ja, in Berlin erste Mal getroffen, muss man sagen.
Das ist typisch Hamburg.
Ja, so, und dann schnackt man, ach so, du bist auch aus Hamburg und so. Und das ist dann halt irgendwie, ja, man hat natürlich so eine andere Verbindung, finde ich, ne, wenn dein Gegenüber auch aus Hamburg kommt und auch Musik macht und so. So, ich glaube, ja, die Ansätze sind immer so, halt, ey, lass dann was machen,
besonderer.
Lass mal Studio gehen oder so.
Ja. Man muss aber wer halt macht den ersten Schritt? Wer macht den ersten Schritt, ist die Frage.
Und in Berlin gehen erste Schritte schneller.
Ja, Bruder, ich frage dich, ich biete mich noch nicht an, ich frage doch nicht nach, der soll mal kommen.
Ja, genau.
Und dann so, Hamburg. Jetzt nochmal nachfragen, mache ich mir ja lächerlich. Ja,
genau, aber wenn es dann funktioniert, sind beide so derbe happy, weißt du?
Ja, genau, dann funktioniert es beide so, ja.
Aber genau, da wir ja zurück eigentlich, also gerade mit auch Alleinstellungsmerkmal heute, industrieseitig, szeneseitig, wäre es da nicht noch viel wichtiger, wir versuchen euch quasi reinzuquatschen, dass ihr ab jetzt immer regelmäßig auch einen Stammtisch macht, Künstlerstunde, viel wichtiger, sich noch stärker strategisch zusammenzuziehen, auch aufgrund der ganzen Generationen, die es gibt, also selbst hin bis zu den ersten Großen von Sammy Deluxe über Beginner, aber auch wie du Kalim hast du angesprochen, die 187 Jungs. So. Habt ihr das Gefühl, dass diese Potenziale auch einfach nicht genutzt werden, obwohl sie genutzt werden müssen?
Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, aber du hast da gerade was losgetreten bei mir.
Stark.
Du hast da also wie meinst du, dass man sich als Hamburg, als Stadt einfach zusammentut oder wie? Oder?
Ja. Also ich sag mal so, dieses 2016er Beispiel aus Jesus macht die Hook bei den Beginnern hat einfach damals dafür gesorgt, dass ganz Deutschland darüber gesprochen hat. Und dieses so in seiner Hook, wir bringen Hamburg wieder auf die Karte, seien wir sicher, Alter. Zu dem Zeitpunkt hat jeder in Hamburg, wir bringen Hamburg wieder auf die Karte. Und dann, und heute, wenn ich darauf gucke, habe ich das Gefühl, dass eine krass vielseitige Anzahl an spannenden Künstlern aus dieser Stadt, was mich wahnsinnig freut, dazu bin ich dann auch zu sehr Hamburger. So, aber ich das Gefühl hatte, wenn die noch mehr wieder zu einer eigenen Bande werden, wird es noch stärker. Und ich weiß aber nicht, ob das Quatsch ist oder ob das zu romantisch gedacht ist und nicht zeitgemäß.
Natürlich hat man auch ich kenne den Wunsch von, wir machen hier ein Riesenkollektiv und alle und wir sind wie Wu-Tang, weißt du so. also mäßig vom Gefühlen her so, ne? Das wäre natürlich traumhaft. Ich glaube aber, dass da dann wieder der Hamburger Charakter da dann nicht so passt, weil jeder ja doch für sich ist irgendwie auch, weißt du so, und sagt so, ja, ist cool, mit denen können wir ins Studio gehen, aber jetzt ein ganzes Album machen und dann sind das nicht nur 2 Leute, sondern 10 Leute so, weißt du so, das ist halt, ich hätte auch Lust darauf, aber ich glaube, das ist, Weiß nicht, ich glaube, dafür sind Hamburger vielleicht auch ein bisschen zu für sich. Weißt du? Mhm. Wäre schön, wäre cool. So, und ich glaube, ich habe mir, also ne, mit dem Anso-Feature, welches ich hatte, und mit Quam und so, weißt du, das ist so, das ist gut. Das ist gut. Und ich habe mich da sehr wohl gefühlt, weißt du?
Bevor wir da noch einen Schritt weitergehen bei dir, Catlex, ich meine, du, ich hab dich da jetzt irgendwie angestoßen, dass du Bock hast, drüber nachzudenken. Nächstes Album dann nicht über U-Bahn-Stationen, sondern über Camps in der Stadt oder so.
Auch krass. Ja. So verschieden einfach komplett einmal alles durch, einmal so alle Genres.
Hamburg auf der Karte, so heißt der Titel. Oder, also fühlst du sowas? Oder ist das zu romantisch von mir von außen gedacht?
Nee, ich finde es gut. Ich finde die Idee gut. Ich glaube auch, dass es funktionieren kann. Und ich glaube auch, dass wir uns auf einem Weg dahin befinden. Aber ich glaube, dass es auch noch ein bisschen dauert, wenn man es. Also so, es gibt gerade viele, so wie gesagt, wie so Anso, der da dieses, der sein Zeug macht. Ich glaube, es gab ja auch so ein Kollektiv, Hamburg ist die neue Hauptstadt irgendwie. Mhm. Das ist auch so ein allgemeines Kunstkollektiv gewesen. Die haben Musik-Talks gehabt, die haben aber auch von Kleidung bis Fotografie.
Aber das ist, ich kenne da jetzt jemanden, habe ich auch gesehen. Aber ich finde, das ist schon wieder so, ja, wir sind jetzt die Hauptstadt. So, weißt du, so, das, man muss sich doch gar nicht mit der Hauptstadt vergleichen,
safe,
oder?
Safe. Das
weißt du, also, das annehmen auch, wollen. So. Ja, safe, ja, wir sind also, Hamburg, so, wir müssen nicht die neue Hauptstadt sein. Ja. Wir können Hamburg
das,
sein, weißt
das
du?
Das hatte ich halt auch, das hatte ich halt auch. Also, ich war da auch bei ein, zwei Talks und so, und mir war es zu Berlin und ich war so, nee. Mhm. Ich war dann in Hamburg und dann war ich in Hamburg mit so Hamburger Leuten, aber es war halt nicht Hamburg. Und dann war ich auch so, aber vielleicht ist es das dann auch nicht. Aber ich sehe halt trotzdem, dass halt viele Leute was probieren und es wird halt einfach ausprobiert, das zusammenzubringen. Und ich glaube, dass halt einfach noch ein bisschen ausprobiert wird und irgendwann wird es einen Weg finden, dass da auch nochmal das Kollektive als Hamburg größer wird, denke ich.
Aber Tom, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe, du gehst jetzt ja auf Tour und das ist ja das Thema, das wir von dir jetzt quasi mit in den Raum haben können. Müssen wir gleich von einem anderen Blickwinkel nochmal drüber sprechen. Aber du betreibst da ja schon quasi auch, also das ist viel Hamburg auf der Tour, was du mit dabei hast, ne? Oder?
Ja, also ich finde, ich habe mir das letzte Mal angeguckt, die Liste, die ich da gepostet habe mit den Support Acts und Special Guests und so. Und ich finde, das ist sehr hochkarätig sogar. Also auch die Support Acts, weißt du, so in jeder Stadt irgendwie finde ich das schon cool.
Das ist schon
cool,
stark.
So. Das gibt mir auch ein Gefühl, das ist für mich ja auch irgendwie, ich will jetzt nicht hängen geblieben klingen, aber es ist Hip-Hop einfach, weißt du, dieses so, also keine Ahnung, das zusammen etwas erschaffen und zusammen auch, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, bei Lou, also OG Lou anrufe in Frankfurt und frage so, ey, hast du Bock Support zu machen? Und sie sagt sofort. Und sie ist hier in Hamburg und lässt mich auftreten als Special Guest bei ihrer Show und so. Das ist Hip-Hop. Also das ist geil einfach, weißt du? Das ist so ein Gefühl von Gemeinschaft irgendwie. Ja. So, und ich habe mich da nicht eigentlich darauf jetzt verschränkt, zu sagen, ich nehme jetzt mehr Hamburg mit oder so. Aber ja klar, mit Quam ist am Start bei manchen Shows, so Anso jetzt ja auch und so. Das ist schon cool.
Es ist aber das Thema, das du mitgebracht hast, und also ich übernehme jetzt mal kurz dein Thema, weil ich eine Frage dazu habe.
Ja, ja.
Das ist ja schon eine Tour mit ein paar Städten und auch so ein bisschen so der Next Step, den du machst, wenn du eine Tour machst.
Genau.
Ja. Wie stehst du dem Ding im Moment gegenüber? Freude, Aufregung, Anspannung, Druck?
Also Freude. Freude auf jeden Fall ist an erster Stelle so. Ich freue mich. Jetzt so langsam verkaufen sich auch die Städte aus so. Ne, also es war bei mir nicht so wie bei anderen Künstlern oder Künstlerinnen, dass es dann so boom, weißt du, auf einmal so, man geht mit Tickets raus, nach einer Woche sind alle ausverkauft, so. Aber es war mir bewusst und ich habe richtig Bock da drauf. So, also es ist aber natürlich auch die Vorarbeit, die man für eine Tour macht, ist auch sehr stressig, so würde ich sagen, weil ich versuche immer über alles irgendwie ein bisschen den Überblick zu behalten. Und das ist jetzt, also meine zweite Solo-Tour und dann war ich ja mit Quam noch einmal, also zweimal mit Quam auf Tour, einmal bei seiner Tour als Vorgruppe so mäßig, ganz am Anfang bei seiner ersten Tour und dann waren wir als Concrete Cowboys einmal auf Tour und danach war dann ja meine Goldrausch-Tour, das waren aber glaube ich nur 8 Städte oder so und das sind jetzt 17, nee, vier, Nee, das sind 14, 16 Städte oder so. 14 genau, plus Wien, plus Schweiz noch dazu. Und ja, das wird, also ich fetze mir die ganze Zeit schon Magnesium und Zink rein, weil ich wurde bis jetzt auf jeder Tour immer krank. So, das ist mein einziges Problem. So, da denke ich, ich habe keinen Bock darauf, krank zu werden.
Ja, ich wollte sagen, bereitest du dich so vor, so machst jetzt so.
Ich war jetzt echt derbe
so viel Sport. Clean Monat so davor, einfach so richtig viel Sport machen und so richtig Sport gesund machen, essen, Digga, und dann einfach so.
Halt Vitamine reinfahren, so.
Ja, also so einen Monat so richtig gesund machen und dann einfach so, wenn Tour kommt, so, okay, jetzt egal.
Ja, also auf Tour kann man halt, ist ja schwer, da dann die gesunde Ernährung aufrechtzuerhalten. Ja, ne?
Ich würde sagen.
Weil du fährst irgendwie die ganze Zeit Autobahn und mit 9 Leuten im Bus und irgendwie haben dann davon 4 Leute derbe Hunger, weil die nichts gefrühstückt haben. Das heißt, man fährt bei Mc's rechts ran, irgendwie in irgendeiner Raste, der
ganze Kasten. Da holen sich alle was trotzdem.
Und ist halt derbe dirty so, aber du musst halt irgendwie was essen, weißt du?
Ja, klar.
Aber wenn du die Freude und so darüber hast, was würdest du vom Stellenwert sagen, wie wichtig ist diese Tour jetzt für dich und deinen Weg?
Das ist eine gute Frage, Nico.
Dafür stehe ich auf meinem Namen.
Es ist wichtig, also die Tour ist sehr wichtig für mich auch. Ich liebe es, wenn ich mit Fans interagieren kann. So. Das ist für mich, weil du siehst direkt, ne, das ist nicht Streaming-Zahlen, das ist nicht Spotify, das ist nicht YouTube oder was auch immer. Das ist so, Leute sind da, die kennen deine Texte und die lieben deine Musik, weißt du. Und das gibt, also ich glaube, finanziell betrachtet bringt eine Tour jetzt nicht unbedingt immer das größte Geld, aber für den Weg, den man dann eingeschlagen hat als Musiker, ist das sehr wichtig. Also für mich persönlich ist es wichtig zu sehen, da sind Leute, die meine Musik lieben, die meine Musik feiern, und das gibt mir so einen Boost weiterzumachen, weißt du?
Ich habe auch das Gefühl, dass es gerade so ein bisschen, ich glaube, man kann es so fast schon so Momentum nennen gerade. Also ich habe das Gefühl, du bist gerade insgesamt sehr präsent, so was Mucke angeht, was einfach, wie man dich halt so wahrnimmt. Also klar, ich beschäftige mich jetzt auch irgendwie vom Berufswegen relativ viel damit und höre deine Mucke auch so, aber ich habe schon auch das Gefühl, dass es genau wie du beschreibst, so eine Tour ist, wo man jetzt halt genau die Leute, die gerade alle Bock haben, abholt. So, und dann natürlich jetzt nicht vielleicht übel Geld damit der Tour verdient, aber halt die Leute, so die Fans einfach nochmal so ein bisschen an sich bindet und dann daraus halt so den Next Step halt irgendwie dann gehen
kann. So. Ich glaube auch, also ich glaube Fans erspielt man sich live, alles andere sind Hörer. Bei mir ist es aufgefallen, ich habe noch nie oder sehr, sehr selten bei einem Künstler Musik gehört und dachte mir nach einem Song, okay, jetzt möchte ich alles über den wissen und soll jeden Song hören und irgendwie das verstehen. Aber ich habe schon Artists einmal live spielen sehen, einen Song, und war danach so hooked, dass ich war, okay, ich werde mir jedes Album anhören von dem ersten, ich werde mir alles aufarbeiten, was ich verpasst habe. Und ich glaube, das ist einfach nochmal was ganz anderes, weil es auch eine reinere Form von Musik ist auch. Und deswegen, ich glaube auch, dass live gerade immer wichtiger wird. Und ich merke das auch in meiner Generation, also so bei den und auch noch Jüngeren, dass es halt einfach so dieses Live-Musik machen wird so immer wichtiger wieder. Also es ist einfach wieder so, ich weiß nicht, es kommt immer mehr auf den wirklich zwischenmenschlichen Faktor an, weil im Endeffekt, wir sind jetzt halt auch in einer Zeit, wo man mit künstlicher Intelligenz und so jeden Song einfach von einem Computer machen lassen kann. So, das heißt, wofür brauchst du den Menschen? Und dann ist halt so, denke ich mir so, ja, okay, der Mensch will den Menschen sehen, wie er Kunst macht und wie er Musik macht und nicht das fertige Produkt. Und wenn er das live haben kann, dann will er es ja auch live sehen.
Ja, voll, voll. Also das ist so die letzte Chance, dann wirklich den Künstler live zu sehen. So, ne? Also oder auch den Künstler als Person, als Menschen wahrzunehmen. So.
Ja.
Ich glaube aber, dass, ja, ich hatte das Glück, mit Quam relativ früh auftreten zu dürfen und zu können. So. Und das war eine gute Schule, so, die wir da durchgemacht haben, ne? Weil es gibt ja auch viele Künstler oder Künstlerinnen, die dann derbe viele Streams durch TikTok, durch was weiß ich, viral gehen haben, so. Aber dann halt irgendwie auf der Bühne so abkacken, weißt du?
Und dann finde ich ehrlicherweise, und ich habe da so zwei Gedanken dazu, das Line-up an Gästen total beeindruckend. Was du am Anfang schon gesagt hast, dass du sehr stolz darauf bist, wie hochkarätig das ist. So. Und das eine ist, da sind ja schon auch sehr viele Namen dabei, die, da draußen schon für sehr viel Beachtung gesorgt haben. Wenn du einen OJ Kimo in Frankfurt hast oder auch Lugatti in Köln, ne, Quam hast du vor der Haustür, Gianni Suave, die saß da an so alle mit dabei. Alle haben schon irgendwie, und alle kommen und alle sind dabei. Und wie wir uns alle vorstellen können, wenn man einen Schritt weiter dabei ist, das ist jetzt nicht der große Cashplatz für alle, sondern das machen sie alle aus einem Aspekt der Nähe zu dir und der Kunst.
Ja, genau.
Es gibt irgendwie ein geiles Gefühl für, da wächst eine nächste krasse gemeinsame große Generation auf, die über die Grenzen von Hamburg hinaus quasi zusammenhält.
Ja, finde ich auch. Ja, das finde ich, du hast auf den Punkt gebracht. So, das gibt mir sogar Gänsehaut, weil ich denke so, ey.
Ich habe gerade Gänsehaut.
Ja, das ist schon echt krass. Aber das ist für mich so, also ich bin jedem dankbar, der dabei ist, so. Aber das ist für mich auch so. Also wenn jetzt OG Kimo dabei ist, dann ist das für mich ein Freund, so den ich jetzt über die Jahre Freund nennen kann, so der dabei ist. Und das finde ich, das freut mich auch auf persönlicher Ebene, mit ihm einen geilen Abend zu haben. So für die Fans ist es natürlich dann auch so, wow, OG Kimo kommt, ne? So als Beispiel nur, ne? Da sind ja zig andere noch. Aber so, das ist, weiß nicht, wie so ein Klassentreffen irgendwie, finde ich.
Ja, das
wie
ist
so
immer
eine Klassenfahrt in jeder
das,
Stadt.
Das sage ich auch immer, egal wo du hinkommst, in welche Stadt, das ist auf egal welchem Event, egal bei welchem Konzert, es kann ein Rage-Konzert sein, es kann so komplett straight oldschool Hip-Hop, es kann alles und es ist immer wie eine Klassenfahrt einfach oder wie so ein Klassentreffen. Ja. So alle kommen zusammen und es ist so.
Ja, voll.
Und da sind immer noch ein paar Namen Secret wahrscheinlich, oder? Also kommt vielleicht noch ein oder andere dazu.
Auf jeden Fall.
Und die Energie, die da entsteht, die gibt mir wiederum so ein krass schönes Gefühl zu sehen, und das ist dann der Schluss vielleicht auch dabei. Nach vielen Jahren der Verdrossenheit, die ich auch ein bisschen, das habe ich immer in Wellen gehabt, so auch deutschlandmäßig, ne? Es gab Jahre, da habe ich kein Deutschrap gehört. Spüre ich gerade immer wieder an ganz vielen Stellen irgendwo Künstler, ah krass, das finde ich spannend. Ah, okay, da entwickelt sich was. Okay, da geht's wieder um die Mucke und nicht um Algorithmen, was da produziert wird. Und dann gucke ich mir dein Tool-Line-Up an und da steht ungefähr wirklich jeder Name, den ich damit in Verbindung bringen würde, steht hier auf diesen Zetteln. So. Ja. Inklusive deinem, Katlex, und da gehen wir zu deinem Thema, finde ich. Trotzdem verstehe ich die Sinnfrage, die du dir stellst, an einer Zeit, in der wir uns befinden.
Ja, ich habe ein tolles Thema gebracht, und zwar hatte ich das Thema letztens in einer Session mit Aaron. Ich habe auf mein Handy geschaut und dann waren da so Tagesschau und so, ja, hier Bombeneinschläge, da Leute entführt, hier das und das. Und ich war so, wow, ich sitze gerade im Studio, also in Berlin, so ist 16 Uhr, ich bin vor 2 Stunden aufgestanden, so habe dann erstmal dick gefrühstückt so und sitzt jetzt hier und so, es passiert übelst viel Scheiße und wir sitzen hier und machen Mucke und wie kann man das rechtfertigen? Und Aaron hat das ziemlich geil gewordet und meinte halt so in einer Welt, die auseinanderfällt, also warum macht man Musik in einer Welt, die auseinanderfällt? Und ich habe keine Antwort darauf, aber ich habe halt überlegt einfach und deswegen wollte ich die Frage einfach mal hier reinschmeißen und hören, was der Rest dazu sagt. Warum Kunst?
Mein erster Impuls ist ehrlicherweise direkt da drauf, so, weil das genau das ist, was den Menschen irgendwie vielleicht sogar Hoffnung geben kann.
Ja, also ich möchte meine Antwort nicht, also meine, ich habe mir mittlerweile eine Antwort gebildet, die möchte ich dann nicht vorwegnehmen, aber bei mir ist halt.
Also ich hätte eine ähnliche Richtung gedacht, vielleicht ist Hoffnung geben ein bisschen zu pathetisch, aber ich habe auch so gedacht, als du das jetzt eben gesagt hast, also. Was bleibt denn sonst noch? Also dann hängst du ja nur in diesem Negativstrudel drin und klar, es sind gerade scheiß Nachrichten ohne Ende, aber man kann sich dem ja nicht so irgendwie so komplett hingeben und erschlagen werden davon. Das ist so, ist ja so ein bisschen wie während der Corona-Pandemie, als kulturmäßig auch nichts ging. So, da sind die Leute ja auch eingegangen, weil genau das irgendwie gefehlt hat. Und es ist natürlich irgendwie scheiße zu vergleichen, so diese Situation, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. So, es ist halt, es fehlt dann halt einfach so. Und du gehst ja ein, wenn du jeden Tag nur zig Meldungen bekommst.
Nee, es war dann nur von Aaron. Aaron hat das reingegeben, so ja, aber so, du kannst halt auch was, also du kannst ja Arzt werden in der Welt, du kannst Häuser bauen, du kannst Menschen retten, so, du kannst aktiv was tun und du entscheidest dich ja aktiv dafür, Musik zu machen. Zum Beispiel, jetzt in meinem Fall. Und das fand ich eine krasse Frage von ihm. Und
aber auch würde ich, glaube ich, so denken, das denke ich oft, das ist so, es ist, finde ich, immer schnell dieser Anspruch da, so perfekt zu sein. Also ich weiß nicht, nur das klingt schon so falsch, aber in Anführungsstrichen nur Musik machen ist ja auch etwas machen. So, ich meine, ich weiß natürlich auch, wenn ich jetzt auf eine dieser unzähligen Demos gegen rechts gehe, weiß ich natürlich auch, dass das Problem damit nicht gelöst ist. So, aber ich tue ja in meinem Rahmen der Möglichkeiten was, um die Situation zu verändern. Und wenn es dann auch vielleicht ganz egoistisch nur dein persönliches Ventil ist, gegen die scheiß Zeit halt Musik zu machen, dann ist es doch gut, dann ist es fair so. Und dann nimmt man im besten Fall noch ein paar Leute damit mit, denen es dann auch besser geht. Und dann ist gut. So.
Ich auch. Also, ich finde, Musik ist immer, also ne, Musik kann so krass einem selber ein Gefühl von Ruhe geben irgendwie. Ne, egal, ob man es konsumiert oder ob man es macht. So, oder Kunst im Allgemeinen. So. Das ist für viele Leute gar nicht, ich glaube, dass für die Gesellschaft Kunst noch gar nicht so den Wert hat, also den Stellenwert hat, den er der Menschheit gibt, so meiner Meinung nach.
Das glaube ich nämlich auch.
Durch Kunst, also ich glaube, dass ohne Kunst und ohne Kreativität wären wir ja auch gar keine, also ich will jetzt nicht so esoterisch mäßig klingen, aber so wären wir auch gar keine Menschen irgendwie einfach, weißt du so. Und ich glaube, dass das den Menschen irgendwie so ein bisschen oder manchen Menschen so ein bisschen aus scheiß Zeiten oder aus scheiß Gefühlen oder aus Sachen helfen kann, so, ne? Egal, ob man es konsumiert oder macht.
Ja. Ich glaube auch, die Ohnmacht des Weltschmerzes gegenüber, die man vielleicht auch im Alltag hat, das änderst du nicht durch keine Musik. Aber das Kraft aus Musik zu schöpfen ist, in welcher Form auch immer, emotional dich durch ein Tal holt oder die halt den Mut gibt oder sowas alles. Ich glaube, das ist die kleine Farbe da dran, die es braucht. Man darf halt in dem Punkt natürlich dann, und das ist vielleicht dann das Momentum, die Ignoranz der Situation nicht gegenüber verlieren, ne? Also wenn alle am Arsch sind und du erzählst, wie cool es Malediven ist und du das Geld verbrennst, dann ist so, ja, vielleicht ist das jetzt nicht der beste Song, den du jetzt gerade rausbringen kannst, so, ne? Du bist, was ich meine. Aber das ist halt das Fingergespitzengefühl, das, glaube ich, als Künstler brauchst. Und wenn du Künstler bist, der was ausdrücken möchte, dann steckt das doch, glaube ich, automatisch in dir, oder?
Ja, gut, damit wurde das Thema deutlich schneller abgearbeitet, als ich dachte. Weil da sind wir doch alle einer Meinung.
So. Was ist denn dein Gedanke dazu?
Ja, mein Gedanke wäre halt auch, ich hab erstmal so ganz rational überlegt, so, okay, warum mache ich das andere nicht? So, also, weiß nicht.
Arzt werden, oder was?
Ja, ich könnte, wenn ich Krankenwagen fahren würde, ich werde immer zu spät. So, weißt du? Das wäre super Ruin.
Das ist eine schwache Ausrede.
Das wird überhaupt keinen Sinn machen, dass ich Krankenwagen fahre. Oder so kochen. Keiner wird's essen, es schmeckt einfach nicht. So. Und so, ich weiß nicht, es ist irgendwie so, ich habe mir das auch nicht ausgesucht, also schon ausgesucht, aber ich habe halt nicht so von Anfang an gesagt, so, ich mache das jetzt. So, es ist ja jetzt letztes Jahr sehr spontan bei mir passiert, dass ich das jetzt gerade hauptberuflich mache. Und dadurch war halt dann dieser Gedanke nochmal doller bei mir, weil ich hab eigentlich letztes Jahr noch studiert, so auch was das angeht, komplett Sinnloses, nämlich Kommunikation und PR. Und das ist auch quasi Werbung in einer solchen Zeit auch ziemlich sinnlos. Deswegen finde ich, war das einfach für mich dann der nächstbessere Schritt. Weil damit komme ich mit meinen Sachen klar. Musik ist so Therapie, kostenlos einfach. Und wenn ich damit noch anderen Leuten helfen kann, dann habe ich so das Gefühl, ich mache meinen Teil und ich tue auf jeden Fall niemandem was Schlechtes damit. Und ich denke so, ey, wenn einfach alle niemandem was Schlechtes tun würden, dann hätten wir überhaupt kein Problem.
Ja. Das ist so ein bisschen Freundeskreisgedanke.
Ja, einfach so, ich weiß nicht, ich war einfach so, ja, okay, wenn ich einfach gar nichts mache, wenn alle einfach gar nichts machen würden, dann hätten wir überhaupt kein Problem. Also seid doch einfach alle, macht da einfach gar nichts. So.
Ab und zu mal Fenster auf Kipp.
Ah, ja, genau, so ein Fenster auf Kipp.
Zwischen Lüften. Ich bin 100% bei dir. Und ich glaube dann, um die Frage zu beantworten, am Ende kann auch die Leichtigkeit von Musik genau dazu helfen, dass du vielleicht in einer Sekunde mal eine Sekunde mehr darüber nachdenkst. Denn das, was Tom vorhin gesagt hat, das mit den Geschichten erzählen und dass man das, was auch Hamburg so vielleicht ausgemacht hat, das ist ja auch das, was mich prägt. Deswegen sind mir Jungs aus, die Geschichten von den Frankfurtern, ich sehe da immer so ein bisschen eine Parallele und die Geschichten aus Hamburg sind mir immer ein bisschen ein kleines bisschen näher als das große Flexen vielleicht aus anderen Ecken. Und das wiederum hilft mir dann auch, um in Situationen vielleicht damit umzugehen, was in meinem Umfeld gerade um mich rum passiert. So. Aber ich werde aber mittlerweile auch zu, kann ich nicht mal genau beschreiben, was das Wort dafür ist. Aber ich werde die Welt nicht retten. Ich kann sie nur versuchen, aus meinem Blickwinkel ein bisschen besser zu machen. Ja, wenn es einen Soundtrack dafür gibt, dann bin ich am Start.
Ja, ich wollte sagen, ich mache immer so Filmmusik quasi für mein Leben.
Ja.
Und also meine Musik ist einfach nur so ein Soundtrack zu meinem Leben. Egal, wo ich hinlaufe, so wenn ich Song, also ich will dann einen Song hören und dann mache ich den einfach. Und dann kann man, wenn man so ein gutes Gefühl mit dem Soundtrack macht und diesen Soundtrack dann auch anderen Leuten geben kann und so ein gutes Gefühl, dann vielleicht, wenn die dann gute Stimmung haben, machen die weniger schlechte Sachen bei anderen.
Und wenn sie besonders gut sind, landen sie bei uns in der Playlist.
So.
Sehr gut. So sieht's aus.
Im Stammtisch.
Thank Backspin is Friday heißt die. Jede Woche mindestens 50 Songs. Und das ist echt ganz schön viel.
Wahnsinn. Das klingt so, als würden wir suchen, bis wir 50 hätten, aber das ist ja eher das Gegenteil. Wir cutten noch 50 raus.
Ja, das ist unglaublich. Aber wir versuchen damit trotzdem natürlich so umfassend wie möglich mal darzustellen, was passiert. Die beiden guten Menschen hier an unserer Seite finden mit ihren Songs auch regelmäßig darin statt. So viel ist auch klar. Und jede Woche dürfen Yannick und ich uns drei Songs auswählen. Ich fange mal an.
Mhm.
Die dann so ein kleines bisschen die Vielfalt dieser Playlist repräsentieren sollen. Und logisch, ich wollte einen Song nehmen, den habe ich nicht gekriegt. Dann habe ich aus meiner Liste der Auswahlen einen weiteren dazugenommen. Und der passt ehrlicherweise ganz gut, weil wir am Anfang über ihn gesprochen haben. Der gute Sammy Deluxe hört ja nicht auf. Der macht immer weiter. Und ich habe das Gefühl, der fängt gerade immer wieder an, sich, was die Gründe dafür auch immer sind, immer wieder mehr darauf zu besinnen, auf mach mal wie früher. Und er macht wieder wie früher. Und ich glaube, das tut dem ganz gut, wirklich, in einer Zeit, in der die Menschen ja sonst zu viel sich an ihm abarbeiten würden, weil er ja nicht mehr zeitgemäß oder was auch immer ist, geht er genau mit dem 50. Geburtstag von Hip-Hop den Weg zurück. Mhm. Und das steht ihm. Und Demo-Tape heißt der Song. Es gab ja schon Releases im letzten Jahr, da kommt bestimmt noch viel mehr. Das scheint sehr, sehr produktiv zu sein gerade. Und deshalb ein schöner Gruß aus Hamburg. Wenn ihr es wollt, hört es euch an. Und vielleicht, wenn ihr den alten Sammy wiederhaben wollt, ich glaube, er ist gerade auf einem sehr guten Weg dahin. Habt ihr eine Meinung? Habt ihr einen Song gehört? Eine Meinung dazu? Ihr könnt immer überall reinjagen, wenn ihr wollt.
Okay.
Ansonsten referiere ich unter. Wenn ihr was sagen wollt, dann sagt es dazu.
Also wie heißt denn der Song? Den Sammy hat auch jetzt ein paar Songs raus. Roter Velour oder so.
Mhm.
Ne? Ist der jetzt von 23 oder was? Oder?
Ich habe auch den Überblick verloren. Ich guck nebenbei für dich nach, während du warst.
Ich schau gerade auf.
Auf jeden Fall ich saß auf jeden Fall bei Desu und habe mit dem eine Session gehabt, also DJ Desi in Berlin. Und der hat ja irgendwas produziert für ihn, glaube ich. Ne?
Ja, Roter Velour.
Roter Velour auf jeden Fall, ja.
Das ja, genau.
Ist auch 23.
Ne? Ist Ende Oktober rausgekommen letztes Jahr.
Genau, ja, genau. Haben
wir ihn, ja. Und er meinte zu mir so, ey, der Song wird knallhart und so. Und ich dachte so, okay, ich bin gespannt. Und dann kam er raus und ich war echt geflasht. Also ich dachte so, krass. Und beide wieder einen zum Feinsten gegeben.
Der alte Mann hat wieder Bock.
Mhm. Ich habe es noch nicht gehört, ich werde es nachholen. Gleich.
Du hast viel, viel zu tun nach diesem Podcast, merke ich. Ne?
Ja, ich auf jeden Fall, immer.
Weltschmerzmucke machen, Album komplett rausbringen, das sich mit Hamburg beschäftigt und jetzt noch die ganzen Songs nachhören.
Und noch Hamburg verbinden auf jeden Fall.
Ja, genau, das auch noch. Der andere, den ich dann anbiete, kommt nicht aus Hamburg. Oder, ne? Chiago? Wo kommt er nicht her?
Nee, Chiago ist Berlin.
Ach, Berliner, ne?
Ja. Das ist Berliner.
Ja.
Zornig heißt die Nummer. Ist mal komplett anders. Bei dem Abriss, den er im letzten Jahr gemacht hat, so eine zornige, so minimierte Nummer mit ganz schön viel Ansagen und alles rasiert 2023 und das geht jetzt so weiter, hat mir gefallen. Und
also muss man ja sagen, das ist
kein anderer hätte den Song
für mich ein sehr, sehr, sehr krasser Rapper, also Schreiber, so, ne? So, der ist sehr, sehr gut. Ich habe auch bevor er dann Chiago, also so groß wurde, hatte ich ihn schon irgendwie so ein bisschen auf dem Schirm und so. Und er hat geile Punchlines einfach.
Der
hat blitzt immer mal so auf, ne? Also jetzt der Track ist ja vom Sound ein bisschen anders, aber wenn man das mal sich anhört, was man sonst so von ihm kennt, so diese Abtempo Techno, was auch immer Nummern, da sind ja trotzdem immer wieder so einzelne Punchlines eingestreut. So, das finde ich, das übersieht man oder überhört man schnell bei ihm, aber der hat schon einen richtigen Rap-Background auf jeden Fall.
Ja. Aha, und das zeigt er hier. Mal gucken, wie 2024 abläuft. Ich gehe davon aus, dass das nicht viel schlechter wird als letztes Jahr. Dritte Nummer, Monk, BZ. Berlin 08 ist nichts weiter als eine Akustikversion von Schwarz zu Blau von Peter Fox, zumindest in der Hook. Und damit dann angeliehen daran, dass das Wort, das ich so, fand ich sehr schön. Hm. So, aber liegt natürlich auch dann, ich freue mich ja, wenn Dinge so von vor, und jetzt wird's wieder bitter, Alter, das sind über 15 Jahre, ja. Aber ich finde es geil, wenn das wieder neu aufgenommen wird. Und das ist ja dann auch, also den Hut ziehen, die Hommage an Peter Fox.
Ja.
Und das ist auch zu Recht genau so, wie es ist. Deswegen eine sehr schöne Nummer.
Ja, habe ich noch nicht gehört, werde ich mir auf jeden Fall reinziehen.
Das habe ich auch noch nicht gehört, aber das da kann ich nicht verpassen. Machen wir das noch mit der Classic, den wir mitbringen?
Ja, ja, kommt noch.
Okay, dann möchte ich nicht vorweggreifen.
Spoiler-Alarm. erstmal mache ich noch meine drei Songs. Ich darf mir jetzt auch seit kurzem jede Woche drei aussuchen. Ich habe Oh mein Gott dabei von Sira und Cass on the Beat. Relativ, ja, etwas ruhigere, minimalistische Nummer, aber ich mag das Wort eigentlich nicht, weil es so inflationär benutzt wird, aber es hat irgendwie so einen Vibe, dieser Song. Ich habe den gehört und ich fand ihn einfach echt von der Stimmung einfach richtig cool. Habe ihn deswegen ausgesucht. Sira ja auch relativ produktiv jetzt direkt zu Anfang des Jahres. Da ist ja schon ein bisschen was an Mucke gekommen. Ich bin gespannt, was da weiter so passiert. Song Nummer 2 ist der, den ich dir geklaut habe, Nico. Aber danke, dass du ihn mir überlassen hast. Ulysse mit Sandmann. Richtig starke Straßen-Boom-Bap-Nummer. Er ist jetzt erstmal bei dir in Stuttgart, glaube ich, als Support dabei auf der Tour.
Genau.
Ja. Geht dann ja, schaut uns
auf jeden Fall.
Genau, also, geht dann im April auf eigene Tour. Anfang April kommt auch das Album raus. Also bis dahin wird auf jeden Fall auch noch viel passieren, denke ich. Sehr gespannt. Lee ist ja sowieso, ja, No-Brainer. Wenn er was released, ist er bei uns in der Playlist. Genau, Grüße gehen raus. Und Song Nummer 3, den ich ausgesucht habe, ist Seit Wann von Amo49 und Kalim. Das ist dann musikalisch nochmal was ganz anderes. Das ist so ein richtig schönes Trap-Ding. Und die beiden erzählen halt von ihrem Leben am Block. Also jetzt nicht das Rad neu erfunden, aber trotzdem hat er mich wieder gekriegt. So den Sound feiere ich auch so. Kali mag ich sowieso gerne. Deswegen mein dritter Song, den ich ausgesucht habe.
Hoffentlich noch ein paar Sachen dabei, wollte ich gerade sagen, an denen ihr euch abarbeiten könnt. Was ihr jetzt aber mitgebracht habt, ist das große Finale. Der Classic, den die Leute daraus unbedingt hören sollen, wenn sie noch ein bisschen mehr über euch erfahren sollen. Wer will anfangen? Wer hat was mitgebracht?
Go ahead, Tommy.
Das, was ich jetzt am Anfang gesagt habe, meint ihr, ne?
Mhm. Ja.
Ja. Ja, Lifestyle of the Poor and Dangerous von Big L. Also, ich weiß nicht, ob es nur ein Song sein soll, weil dann könntet ihr den Song nehmen. Nee, wenn es ein ganzes Album sein soll, ja, dann das ganze Album auf jeden Fall. Classic. Also, für mich ist Big L war einer der krassesten Rapper. So. Also, war irgendwie immer Untergrund, hat nie so den Durchbruch geschafft, aber der hat ja auch meiner Meinung nach auf jeden Fall an Jay-Zs Karriere was beigetragen. So. Ich weiß nicht, wer als erstes von denen so klang, aber Big L klang auf jeden Fall auf Feature-Parts immer krasser als Jay-Z. So. Und der hat, Digga, wie der schreibt und so, oder wie der geschrieben hat, seine Lines waren einfach nur königlich. Also krass.
Ja, auf jeden Fall ziemlich underrated auch, ne? Vor allem ja, dadurch, dass er früh verstorben ist.
Genau, aber er hat ja auch zum Beispiel, er hat ja eine EP, glaube ich, rausgebracht, Devil's Son hieß die, über, ich hab so recherchiert, ich weiß gar nicht, über Columbia oder so, das war sein erster Deal oder so, das wurde ja direkt auf den Index geschickt, ne? Weil er hat ja auch sehr brutal geschrieben. Also, ja, bei dem Song Devil's Son rappt er halt davon, dass er der Sohn vom Teufel ist, mäßig, und halt alles rippt, was geht, egal ob Kinder, egal ob alte Frauen, so, er zieht alle ab, weißt du, so, und das war natürlich dann für die Labels, glaube ich, das Label war auch so, okay, chill mal, so.
Und das
aber er hat aber sehr, sehr direkt geschrieben, so, also und sehr.
Das vor allen Dingen aber auch alles mit so einer sehr, sehr fast sympathischen Stimmfarbe, weil es macht schon Spaß, ihm zuzuhören. Und dann wird da alles zerflext. Die Street Cred war ja da, ne? Also
auf jeden Fall. Also ich habe mal so ein Interview kurz noch gesehen von Fat Joe. Die haben ja auch, die waren ja bei DITC, glaube ich, zusammen. Und da hat Fat Joe gesagt, so, er hieß Big L, weil er lang war, groß, aber er war sehr, sehr schmächtig. Aber er war immer der Erste, der zugeschlagen hat. Egal was war so, er war vor Big Pun, vor Big L, vor den dicken Breiten, war immer der Erste, der direkt raufgegangen ist. Also er war nicht zu bändigen mäßig so, ne? Und ich glaube, das hat ihm vielleicht auch am Ende sein Leben gekostet. Ich weiß es nicht, aber
ja. Aber sehr geil, dass du den auf den Plan wirfst hier. Das finde ich sehr gut.
Ja.
Und ist quasi verstorben, bevor Kelly so geboren wurde, ne?
Auf jeden Fall, er hat seinen letzten Atemzug genommen, bevor ich meinen ersten gemacht habe.
Ja.
Das, ja, deswegen, so historisch wird es bei mir nicht. Und auch deutlich weniger underrated, aber mein Highlight, mein Classic ist das Stadtaffen-Album von Peter Fox. Das ist einfach ein durch und durch Banger. Du kannst dieses Album auf Shuffle anmachen und es ist einfach gut. Und es altert nicht. Also du kannst es, wenn ich das jetzt höre, dann fühlt es sich genauso an, als hätte ich es vor 5 Jahren gehört und vor 10. Und ich glaube, das wird auch in 5 Jahren noch genauso klingen.
Das finde ich immer geil.
Wann kam das raus? 08 oder was?
Ja, 08.
Mega früh.
Ende September. Wir hatten das auch letztes Jahr in einer Stammtischfolge. Als es 15 geworden ist, hatten wir es als eigene Classic dabei und es wurde auch schon ein, zwei, drei Mal mitgebracht. Es ist immer witzig, egal wer über dieses Album erzählt, so sobald dieser Name fällt und die ersten Sätze sind alle im Call immer direkt so am Nicken. So,
ja, alles, stimmt, ja,
krasses
ja,
Album. Ja, und da nie hat auch nur irgendjemand irgendwas, Schlechtes
nichts,
oder gesagt,
es gibt
ja, weiß
nichts,
nicht, hör ich
was
nicht,
du anzweifeln
fühl
kannst.
Ich nicht oder sonst was. Und egal wer hier sitzt, alle sagen, ja, Mann, das ist es.
Ja, deswegen. Und das war auch tatsächlich, ich glaube, das erste Album, das ich hatte, oder mit. So.
Ja, krass.
Early.
Das Absurdeste ist früher Diskussion darüber, ob es überhaupt Rap ist und dazugehört, ob das nicht Pop ist.
Ja, ich weiß ja, deswegen finde ich.
Ich glaube, also ja, ich habe auch, ich muss, vielleicht bin ich der Erste, der jetzt den Podcast sagt, aber ich habe es nie so, das Album jetzt nicht mir so derbe reingezogen. Okay. Aber
das ist krass.
Das war auch gerade, guck mal, das war 2008.
Ja.
Da war ich, Digga, da war ich 14. Da war halt einfach 7 gerade.
Ja.
Ja, ja, also für mich.
Ja. So. Das passt nicht auf den gleichen MP3-Player, das geht nicht.
Nee. Brauchst
wie willst du das den Freunden erklären, wenn da auf einmal
ein vollgekritzt
nicht. Und dann kommt aber Haus am See. Nee, auf gar keinen Fall. Ja.
Aber Retro, also wenn ich jetzt zurückblicke auf das Album, ich habe es natürlich auch öfter angehört, so, dass es musikalisch ist, das halt fantastisch, ne?
Also, es ist halt einfach ein zeitloses Paket. Album.
Das
also,
ganze Album ist fantastisch.
Es ist halt einfach zeitlos. Und ich finde einfach diese Beschreibung von Berlin perfekt.
Mhm.
Berlin, du kannst so schön grau und hässlich sein.
Ja, starkes Ding.
Wir haben auch ein Classic. Und Yannick, leg mal los. Ich packe hinten dran, weil ich habe nämlich noch mal ein bisschen durchgehört und ich habe da auf jeden Fall ein paar Sachen zu sagen.
Ei, okay, dann lege ich mal los. Wir haben Materia dabei. Zum Glück in die Zukunft 2. Das wird heute, an dem Tag, wo der Podcast hier rauskommt, 31.01.2014, wird also 10 Jahre alt. Es ist sein tatsächlich 6. Soloalbum, obwohl es erst das 3. als Materia ist. Dann dazwischen noch, oder daneben her, welche mit seinem alter Ego Masimoto gemacht.
Mhm.
The Crowds produziert, als Features Yasha, Miss Platinum drauf. Also so eine Kombi, die zu der Zeit echt sehr, sehr gut funktioniert hat. Ich glaube, 4 Jahre vorher ist ja der erste Teil zum Glück in die Zukunft gekommen. Mega erfolgreich, ist auf Platz 1 gechartet, das Album hat nachträglich Platin-Auszeichnung bekommen, OMG und Kids Gold-Singles ausgezeichnet und finde ich insgesamt so eine Phase, wo irgendwie alles, was er angefasst hat, zu Gold geworden ist, gefühlt, also ein paar Jahre vorher mit Zu Glück in die Zukunft 1, mit Casper XOXO, so die Deutsch-Rap-Retter-Alben, um es mal so zu nennen. Und dann in der Phase, da klang Deutschrap halt einfach komplett anders, als er denn die Jahre danach geklungen hat.
Mhm.
Aber genau das hat es, glaube ich, in dem Moment so gut und so krass gemacht. So, weil, naja, er hat richtig abgeliefert. So, jede Single und die ganzen Projekte, was nebenher gekommen ist, waren halt einfach zu der Zeit No-Brainer-Sachen. Das hat funktioniert. Und deswegen unser Classic der Woche.
Wann war das? 2014?
Ja. 2014.
Ah.
Und was es halt damals auch noch so krass gemacht hat, ist die Verbindung zwischen ihm und Paul Ripke, was auch die Visualisierung zu dem Zeitpunkt auf ein anderes Level gehoben hat. Denn zu dem Album, das war ja schon ein Erfolgspunkt bei ihm, hieß es dann, wie machst du dann die Promo drumherum? Und dann haben die beiden schlauen Penner sich halt überlegt, machen wir einfach eine Weltreise und machen da die Fotos und packen das ganze Geld in eine Weltreise und sind um die Welt gereist und haben das ganze Design des Albums quasi auf dieser Reise durch Fotos gemacht. Mit einer Ausstellung drumherum und Lesung und einem Buch und sowas alles. Also einfach auch so Momente,
alles,
die ich...
Alles ausgemolken, ne? Also,
ja.
Also wenn schon, dann richtig, ne?
Aber auch so Momente, wo ich denke, okay, ja krass, hier keine Out of Home-Kampagne, die riesengroß geballert wird 2014, sondern nee, wir geben das einfach alles selber aus und fahren in die Welt, erzählen eine Geschichte und die interessiert die Leute trotzdem. Und das hat die Leute interessiert. Und das war total geil. Ist ja dann auch andersherum dann von den Erfolgszahlen ganz interessant. Ich bin auch immer nicht so sicher, ob das erste jetzt eigentlich das bessere ist, weil es der größere Moment war, oder das zweite, weil es noch mehr Hits hat. Denn hier sind ja so, also mit OMG und Bengalische Tiger und Kids, so Kids, drei Nummern drauf, die auf jedem Live-Ding halt auch mittlerweile auf dem Festival 50 oder 100.000 Leute bewegen. Meine Nummern sind aber zwei ganz andere. Und ich kann mich genau erinnern, zwei davon haben, also die eine ist eine Geschichte, die andere passt hier gut rein, dass ich bei dem ersten Rostock-Konzert von Materia war, damals, als er als erster Rapper in Deutschland geschafft hat, ein Fußballstadion auszuverkaufen mit 30.000 Leuten. Und ich dann in Rostock stand und er mein Rostock in Rostock im Stadion nur mit Rostockern gesungen hat. Die Nummer ist auch mit drauf. Da habe ich schon Gänsehaut gehabt. Ich weiß noch, ich war mal bei der Release von der Single, war ich mir auch nach Rostock gefahren. Einfach nur so auf Bock. Hab mich ins Auto gesetzt, bin hingefahren. Saß in der Brauerei in Rostock zusammen mit einer Handvoll Rostockern und Materia und hab die Single Release gekriegt. Ich dachte, okay, krass. Ich bin ja Fußballfan. Und natürlich, das kriegt ja so eine, und auch natürlich Hamburger und so. Und ich weiß nicht, ob wir in Hamburg so eine geile Hymne haben, wie die mein Rostock von Materia für Rostock.
Herausforderung angenommen.
Ja. Was meinst du?
Herausforderung angenommen.
Ja, genau. Aber hundertprozentig. Weil ich finde, und wir haben ja die Dinger, das ist Hamburg und so, von Sammy, liebe Grüße, hatten wir alles, aber das ist es nicht. So. Auch die Beginner haben sich daran versucht. Das ist es nicht. Das irgendwie, die Farbe, wie Materia das gemacht hat, das war für mich immer besonders. Aber weil das so ruhig ist. Und dieses mein Rostock, das fühle ich 150%ig. Und das war ein sehr krasser Moment, den ich mit diesem Album verbinde. Und der zweite ist, auch auf diesem Konzert gespielt, passt aber super zu deiner Sache, Catlix. Welt der Wunder. Ich weiß nicht, ob ihr den Song vor Augen habt, aber da singt er halt die ganze Zeit auf einem ganz ruhigen Beat, erzählt ein bisschen und denkt so, ja, wir leben auf einem blauen Planet, der sich im Kreis und im Mond um die Erde dreht und du glaubst nicht an Wunder. Und ich vergesse die Nummer immer wieder. Aber wenn du die mal hörst, wenn du die Ruhe hast und dir diese 4 Minuten 20 nimmst und einfach mal zuhörst, Leute, ich sag's euch, danach
das kommt Zufall, genau der Moment. So lange
dann denkst du mal, ja, Digga, chill mal dein Leben. So. Drück mal kurz auf Pause, fang mal wieder von vorne an. So, und dann denk mal über das nach und ist vielleicht auch das Problem, dass du gerade an der Bushaltestelle mit dem Wichser hast, der sich auf deinen Platz gesetzt hat. Vielleicht ist das alles gar nicht so wichtig. Und die Probleme, die in der Welt haben, kriegst du nicht gelöst. Aber vielleicht gibt es einen positiven Ansatz, um es ein kleines bisschen zu ändern. Das ist viel Pathos, 100%. Aber diese Nummer ist halt genau dafür gemacht, wenn du diese 4 Minuten hast.
Gut, die 4 Minuten werde ich auch gleich nehmen.
Ich würde mit Gleichkommt Luis gehen. Das ist mein Lieblingssong.
Auch stark. Auch stark. Das letzte Drittel des Albums ist es.
Ja, auch ruhigerer Song über die Geburt seines Sohnes, offensichtlich Luis. Das war immer mein Song.
Was? Ich hab mir die Alben nie so mit der Elbe reingezogen.
Ja, die alten Classics mit dir sind ja super.
Sorry, ja. Ich war ja auch auf dem Splash 2014 oder so, und da hat er ja auch, glaube ich, war Main Act, oder irgendwann war ich mal da war Main Act, und das war geisteskrank, die Show war geisteskrank. Aber ich habe, ja, weiß nicht, irgendwie, ich habe auch wenig Deutschrap gehört, muss ich ehrlich sagen, ne?
Also, ich war letztes Jahr das erste Mal am Splash.
Ich weiß aber voll, was du meinst, also zu der Zeit, das war ja auch, ich glaube, mit dem Album, mit dem zweiten Teil Zum Glück in die Zukunft, ist er dann ja auch bei diesem, wie heißt es, Stefan Raab da, Bundesvision Song Contest angetreten und so. Das war schon alles so eine Zeit, wo das so richtig Mainstream-mäßig unterwegs war. Ja. Und da weiß ich auch, ich habe auch schon eher andere Mucke gehört zu der
aber
Zeit.
Aber Masi-Sachen zum Beispiel fand ich ganz interessant damals so dann, ne? Wobei ich das dann schnell auch als Kopie von Quasimodo oder Madlib und so, dachte ich so, okay, das Rad jetzt auch wirklich gar nicht neu erfunden mit dem mit dem Masimodo. So, aber war interessant alles. Aber ja, ich sehe eure Punkte. Also ich finde es auch, ja, er hat in einer Zeit, wo Deutschland, glaube ich, ein bisschen am Arsch war, keine Ahnung, so hat er die Fahne irgendwie hochgehalten, ne?
So. Und das Momentum natürlich auch genutzt, um damit neue Welten Freibeutermäßig zu erobern. Mhm. Und das endet dann halt in so Situationen wie 2018, 19 irgendwann, als ich dann mal eine andere Band begleitet habe und Rock am Ring stand und da einfach 100.000 Menschen vor der Bühne standen und gegrölt haben, ich bin ein Materia Girl. Da kannst du halt.
Das ist Nonplusultra, ne?
Ja, und das alles von einem Dude, der so 100% Hip-Hop ist und die gleiche Liebe für die Scheiße hat und auch sauer wird, wenn man das nicht respektiert, dann fühlt sich's für mich gut an, egal wie melodiös oder wie hookig das Ganze wird.
Ja, voll. Ich habe auch gecheckt, ich weiß, dass er irgendwann mal, habe ich ein Interview gesehen, ich weiß gar nicht, ob das mit Backspin war, vielleicht auch mit irgendeinem anderen Format, da hat er irgendwie seine Lieblingslines oder so, hat er vortragen, da hat er von RAG, von Robot AG, von Westwind den Afro-Part genommen. Ich bin nicht unbedingt aktiver mit Sativa, doch Cannabinoider Einfluss macht den Reimfluss melodischer, nicht aggressiver und so weiter, weißt du? Und da dachte ich so, krass, weil ich bin auch derbe Nerd, so was diese alten Deutschrap-Sachen und so angeht. Und da dachte ich so, okay, wow, ich bin nicht, also da er haben auch einige diese Schule, ja, genau, und haben das aufgesogen, weißt du? Und das fand ich geil. So. Ich kann mir vorstellen, dass er derbe Hip-Hop, also so affin ist und Ahnung hat von dem ganzen Kram. Und ich glaube, er hat auch Afro irgendwann mal sogar auf die Bühne geholt bei seiner Show oder sowas.
Auf jeden Fall sehr viel für Kultur getan in seiner ganzen Karriere. Und deshalb auch ein würdiger Classic hier bei uns in der Runde heute. Catlix ist ruhig und jetzt kommt gleich deine Materia-Liebe zum Vorschein hier, oder?
Ja, ey, ich find's krass. Also er hat, also ich weiß nicht, ich hab's auch so zum selben Zeitraum, für mich war der so in derselben Bubble wie Crow und so. Bisschen. Also so zu dem Zeitpunkt, wo ich es entdeckt habe, war wie das für
Crow?
Mich. Für mich war das dieselbe Bubble, als ich es entdeckt habe. Das war so das. Guck mal, für mich gab es nur Agro Berlin und also so diese richtig harten Rap-Sachen und Straight Rap und dann kam das Melodische und das war Materia, Crow, Casper, so die Ecke. Und das hat, finde ich, so viele Türen geöffnet. Okay. Und deswegen ist es für mich eine Bubble. Mhm. Und also ich finde es super krass und ich bin großer Fan, aber ich habe die neuen Alben. Also ich habe es damals halt so Radio und so mäßig gehört und ich hatte es am Schirm und ich weiß, dass er da riesen Einfluss gehabt hat, aber habe ich beim Aufholen dann vernachlässigt, weil er für mich halt so da war, so aktiv und es war nichts, was ich aktiv nachholen muss und deswegen bin ich, glaube ich, da weniger in die Materie eingetaucht.
Aber dafür ist dieses Format da. Damit ihr hier im Zweifel was mitnehmen könnt und deine Liste wird immer länger, Catlix, da freue ich mich sehr drüber. Ich bin gespannt, was da immer dabei rauskommt. Wir sehen und hören uns in Playlist oder bei der nächsten Gelegenheit. Und Tom, dir viel Erfolg für die Tour. Ne?
Vielen Dank.
Ich habe einen Anschlag auf dich vor, was in Hamburg, wenn dein Stop in Hamburg angeht, aber das erzähle ich dir hier nach, um dich nicht in Verlegenheit zu bringen, um live darauf zu reagieren. Aber wir freuen uns drauf. Und Janik, danke fürs Zusammenstellen. Danke, dass ihr dabei gewesen wart.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Wir sprechen uns.
Auf jeden Fall. Ja, danke, ne, dass wir dabei sein durften.
Das war der Backspin Stammtisch. Bis nächste Woche. Tschüss.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Bis auf den Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich.
Stammtischphase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.